Die Nachrichten von SRF um 5 mit Roger Brändlin. Langsam zeichnet sich das Ausmaß des Erdbebens ab, die aktuelle Lage in Myanmar und Thailand. Der Lotse bleibt schuldig. 9 Jahre nach dem Kampfjet-Unglück am Sustenpass liegt ein Urteil der nächsten Instanz vor. Die Welthandelsorganisation ist im Visier von US-Präsident Trump. Die USA stoppen die Zahlung ihrer Mitgliederbeiträge. Das Wetter im Norden zunehmend grau bei Regen mit 10 Grad, im Süden mehrheitlich sonnig bei 18 Grad. Hochhäuser, die einfach einstürzen, Menschen, die sich auf der Straße medizinisch behandeln lassen und Helferinnen und Helfer, die nach Überlebenden suchen. Solche Bilder und Videos, vor allem aus Myanmar und Thailand, gehen derzeit um die Welt. Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat Südostasien erschüttert. Livia Schmid fasst die aktuelle Lage zusammen.
Über 140 Todesopfer und mehr als 730 Verletzte habe es in Myanmar gegeben. Das sagt die Militärregierung. Und sie rechnet mit weiter steigenden Opferzahlen. Zuvor hatte die Militärregierung den Notstand in mehreren Gebieten ausgerufen und bat um internationale Hilfe. Wie groß die Schäden im Bürgerkriegsland sind, ist noch nicht klar. Das Rote Kreuz schreibt, Gebäude und öffentliche Infrastruktur seien beschädigt worden, also Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude. Außerdem besteht die Sorge, dass die großen Staudämme im Land einstürzen könnten. Auch betroffen von den starken Beben ist Thailand. In der Hauptstadt Bangkok sind laut Medienberichten mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Dort ist etwa ein Hochhaus eingestürzt, das sich noch im Bau befand. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach mehr als 80 vermissten Personen. Das Erdbeben war nicht nur in Myanmar und Thailand zu spüren, auch in Teilen Indiens, Chinas und Vietnams. Berichte über Todesopfer gibt es aus diesen Regionen keine.
Die aktuelle Lage zusammengefasst nach dem Erdbeben in Südostasien hat Livia Schmid. Vor fast 9 Jahren ereignete sich am Sustenpass ein Unglück mit 2 Kampfjets der Schweizer Armee. Der eine der beiden Piloten verunglückte tödlich. Der zweite wurde angeklagt, zusammen mit dem Fluglotsen, der damals Dienst hatte. Heute hat die zweite Gerichtsinstanz ihr Urteil veröffentlicht. Es bestätigte beide Urteile der ersten Instanz, die Unschuld des Piloten sowie die Schuld des Lotsen. Ruth Witwer.
Der Fluglotse bleibt schuldig. Wegen fahrlässiger Tötung ist er erneut zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Die zu tiefe Flughöhe habe zum Tod des jungen Kampfjet-Piloten geführt. Der FA-18-Kampfjet zerschellte im Sommer 2016 im Gebirge der Region Sustenpass. Wie die Vorinstanz anerkannte das Berufungsgericht, dass der Lotse zwar in einer langen Kette widriger Umstände schnell entscheiden musste, dennoch hätte er seinen fatalen Funkspruch noch korrigieren können. Für den überlebenden Militärpiloten bleibt es beim Freispruch. Auch wenn er nicht vorschriftsgemäß geflogen sei, trage er keine Verantwortung am Unglück, urteilte die zweite Gerichtsinstanz. Der Ankläger, der militärische Staatsanwalt, akzeptiert die Urteile. Er hatte für beide Piloten Schuldsprüche und höhere Geldstrafen gefordert. Die unterlegenen Verteidiger des Fluglotsen zeigten sich sichtlich enttäuscht heute. Sie entscheiden in den nächsten Tagen, ob sie das Urteil vor das oberste Militärgericht bringen wollen.
Ruth Witwer. Bei der Gewerkschaft der Staatsangestellten beim VPOD gibt es Streit. Die Generalsekretärin Natascha Wey hat deswegen gekündigt und mit ihr 2 Zentralsekretärinnen. Dies hat der Präsident des VPOD, Christian Dondre, bestätigt. Die Tamedia-Zeitungen hatten zuvor schon darüber berichtet. Präsident Dondre erklärte der Nachrichtenagentur Kisten Estia, dass wegen des Streits die auf morgen Samstag geplante Delegiertenversammlung verschoben werde. Gemäss dem Zeitungsbericht gibt es Spannungen zwischen den Deutschschweizer und den Westschweizer Sektionen. In der Deutschschweiz werde die Führungskultur von Christian Dondre als Präsident kritisiert. Der SP-Nationalrat ist Genfer. Die Welthandelsorganisation, die WTO, bekommt im Moment kein Geld mehr aus den USA. Die US-Regierung unter Donald Trump pausiert ihre Zahlungen an die Organisation mit Sitz in Genf. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und auch SRF liegen diese Informationen vor. Bei der WTO hofft man nun, dass der Zahlungsstopp nur vorübergehend ist. Wirtschaftsredaktor Damian Rast berichtet.
Wenn die USA den Geldhahn zudrehen, fällt das ins Gewicht. Die Vereinigten Staaten sind nämlich die größte Beitragszahlerin der WTO, knapp vor China. Konkret zahlen sie pro Jahr fast 23 Millionen Dollar. Das sind rund 11% des Budgets. Das Geld wird hauptsächlich dafür verwendet, die Löhne der WTO-Angestellten zu bezahlen. Fließt das Geld nicht, kann die Organisation das kurzfristig überbrücken, indem sie ihre Reserven anzapft. Dauert die Zahlungspause aber länger, dürfte die WTO relativ schnell Probleme mit der Liquidität bekommen und Personal abbauen müssen. Noch hofft man bei der WTO, dass die USA, wenn auch verspätet, am Schluss doch noch zahlen werden. Denn die Regierung von Präsident Donald Trump hat zwar angekündigt, alle Zahlungen an internationale Organisationen zu überprüfen, von einem möglichen Austritt aus der WTO war bisher aber nicht die Rede. Trotzdem passt der Zahlungsstopp ins Bild. Die USA blockieren seit Jahren das oberste Gericht der WTO und Trumps Zollpolitik steht teilweise in krassem Widerspruch zu den Prinzipien der Organisation. Die Stimmung bei der WTO ist, wie bei vielen anderen internationalen Organisationen auch, angespannt.
Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index notiert im Moment bei 12.864 Punkten, damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York verliert momentan 1,2%. Der Euro wird zu 95,40 gehandelt, der Dollar zu 88,08. Und noch das Wetter. Am Abend und in der Nacht ziehen immer mehr Wolken auf. Morgen ist es stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen oder oberhalb von rund 1200 Metern auch Schnee. Im Süden scheint zeitweise die Sonne, die Temperaturen im Norden bei 10, im Süden bei rund 18 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Michael Wieland.
SRF 2 Kultur.
In ihrer Heimat Norwegen gilt die Schriftstellerin Vigdis Hjorth schon lange als eine der wichtigsten Stimmen der Literaturszene. So langsam wird sie auch bei uns entdeckt. Wir stellen die Autorin und ihren neuesten Roman gleich vor hier im Studio 2. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon kurz nach 5 ist Ihren Grüter. Missing Pieces, so heißt dieses Stück mit Peters Playstation hier im Studio 2. Sie schreibe die ganze Zeit, denn Schreiben sei eine Art zu denken, das sagt die norwegische Schriftstellerin Vigdis Hjorth. Sie wohnt allein etwas außerhalb von Oslo in einem alten Holzhaus auf einer Insel im Oslofjord. Über 30 Bücher hat sie dort geschrieben. Mittlerweile ist sie 65 und in Norwegen zählt sie schon lange zu den wichtigsten literarischen Stimmen. International aber wird Vigdis Hjorth erst seit dem Boom der autofiktionalen Prosa beachtet. Jetzt gibt's einen neuen Roman von ihr. Wiederholung heißt er. Holger Heimann hat sie in Oslo getroffen.
Viele sagen, Vigdis Hjorth sei, nach Karl-Ove Knausgård, der nächste große Literaturexport aus Norwegen. Und vermutlich stimmt das. Ihre jüngst veröffentlichten Bücher sind schonungslose Erkundungen eigener familiärer Verstrickungen und Geheimnisse, aber als Fiktion. Auch in ihrem aktuellen Roman Wiederholung kehrt sie schreibend zurück zu ihrer Familie und zu frühen Verletzungen.
Eine Familie wird man nie los. Die Kindheit verfolgt dich dein ganzes Leben lang. Die meisten Menschen kommen nicht ohne Wunden durch diese Kindheit und versuchen herauszufinden, wie sie diese Kindheit tragen können, ohne noch mehr verletzt zu werden. Das ist eine lebenslange Übung.
In Wiederholung blickt eine heute erfolgreiche Autorin zurück auf ihr früheres Ich. Die Heranwachsende wird von ihrer Mutter streng überwacht. Sie macht sich geradezu hysterische Sorgen um das Kind. Als sie das Tagebuch ihrer Tochter liest, sieht die ängstliche Frau all ihre Befürchtungen bestätigt. Die 16-Jährige hat in ihren geheimen Notizen die enttäuschende Begegnung mit einem Jungen zu einem rauschhaften sexuellen Erlebnis umgedichtet. Den Vorwürfen der sorgenvollen Eltern steht sie hilf- und wortlos gegenüber. Dass sie nur ihre Träume aufgeschrieben hat, kommt nicht zur Sprache. Vermutlich aber, so denkt sie, war es nicht weniger schlimm. Erst viel später wird die Erinnerung an ihre sehnsuchtsvollen Jugendfantasien und an die harte Reaktion der Eltern sie auf eine existenzielle Fährte bringen.
Entscheidend ist, dass der Schlag, den dieses Ereignis mir versetzt, der Schmerz, den es mir zugefügt hatte, sich nur als Vorgeschmack erweisen sollte. Ich begriff, dass das, was ich empfand, das Nachbeben eines früheren und für mich noch nicht erkannten Erdbebens war.
Dieses Erdbeben, das ist der sexuelle Missbrauch durch den Vater. Durch einen therapeutischen Prozess, der im Roman nur angedeutet ist, wird das Trauma offenbar. Der Vorwurf des Missbrauchs wird schreibend umkreist, aber im Ungefähren belassen.
Ich mag die Bezeichnung sexueller Missbrauch nicht. Und ich bin auch nicht so sehr daran interessiert. Ich interessiere mich vielmehr für die Mechanismen, die in einer Familie ausgelöst werden, die damit zurande kommen muss. Vielleicht ist dieser Mechanismus schlimmer als das, was tatsächlich geschehen ist.
Und genau davon, wie eine Familie mit dem Bedrohlichen umgeht, erzählt Wiederholung, klar und schonungslos. Das Kontrollbedürfnis der Mutter wird verständlich aus der Sorge heraus, dass sich ihre Tochter wie ein typisches Missbrauchsopfer verhält. Denn sie weiß oder ahnt zumindest, was der Heranwachsenden widerfahren ist. Dieses Wissen veranlasst sie jedoch nicht dazu, ihrer Tochter beizustehen.
Wenn man sich entscheidet, der Tochter zu glauben, dann öffnet sich ein großes schwarzes Loch, in das alle hineinfallen. Aber wenn man dem Vater glaubt, dann kann das Familienleben weitergehen, als wäre beinahe nichts geschehen.
Vigdis Hjorth will sich nach Wiederholung anderen Themen zuwenden. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Aber man weiß nie, bekennt sie. Der Roman macht nicht zuletzt deutlich, dass ein Trauma nie einfach vorbei ist. Dass man aber lernen kann, seine Gefühle zu sortieren. Und so einen Weg finden kann, um besser mit dem Geschehenen zurande zu kommen.
Wiederholung, der Roman von Vigdis Hjorth, wurde aus dem Norwegischen übersetzt von Gabriele Hefs. Erschienen ist das Buch beim S. Fischer Verlag. eigene Musik vom Gitarristen David Preston. Jetzt zu einem Namen, der vielen vermutlich erstmal nichts sagt, auch wenn sie Kunst interessiert sind. Medardo Rosso ist ein sogenannter Artist. Von ihm schwärmen viele Kunstschaffende. Dieser italienisch-französische Künstler gilt als revolutionärer Erneuerer der Bildhauerei. Er war ein Zeitgenosse, zeitweilig auch ein Freund des berühmten Auguste Rodin. Bereits um 1900 schuf er Skulpturen, die beinahe abstrakt wirken. Jetzt zeigt das Kunstmuseum in Basel eine Ausstellung, in der Medardo Rossos Werke im Dialog mit modernen und zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen sind. Es ist die erste Ausstellung der neuen Direktorin, Elia Filipovic. Sie entstand in Kooperation mit dem Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig. Und sie hat eine interessante Vorgeschichte dazu, Alice Henkes.
Eines Tages erhielt Elena Filipovic Post aus Wien. Von Heike Eipeldauer, stellvertretende Generaldirektorin am Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig. Elena Filipovic.
She wrote me and said, you know, I've seen many of your shows and or read about them and somehow I think you must be interested in Rosso.
Ihren Ausstellungen nach müsse Elena Filipovic an Medardo Rosso interessiert sein, schrieb die Kuratorin aus Wien. Das klingt, als sei das Interesse an Medardo Rosso ein Bekenntnis zu einer bestimmten künstlerischen Weltsicht. In gewisser Weise ist es wohl so. Rosso, 1858 in Turin geboren und vor fast 100 Jahren in Mailand gestorben, zählt zum Impressionismus. Doch wagte er sich deutlich über das hinaus, was andere Bildhauer seinerzeit machten.
Medardo Rosso is the crucible of modernism. What Rosso did in sculpture is as important in terms of being this bridge between 19th century way of seeing, way of making, way of representing and something totally modern.
Elena Filipovic beschreibt ihn als Brückenbauer zwischen dem 19. Jahrhundert und der Moderne. Medardo Rossos Skulpturen waren in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Er schuf keine imposanten Statuen, sondern kleine, handliche Skulpturen. Seine Modelle waren nicht Staatsmänner, sondern Kinder, Arbeiter, kleine Leute. Er suchte nach einem Ausdruck für das Verletzliche im Menschen.
It was about how do you represent humanity? How do you represent something as intense and changing as mortality, as human life?
Medardo Rossos Skulpturen sind keine ehernen Heldenbilder. Sie wirken weich und seltsam unfertig. Er ging bis an den Rand der Abstraktion und schuf Werke, die manchmal eher an Tropfkerzengebilde denn an Büsten erinnern. Und er gestaltete die gleichen Motive immer und immer wieder, mit minimalen Veränderungen, in unterschiedlichen Materialien, in Bronze, aber auch in Gips oder Wachs, damals Materialien, die allenfalls für Entwürfe genutzt wurden. Außerdem arbeitete er mit Fotografien. Um 1900 noch eine neue und sehr teure Technik.
Photography is not yet the established medium that it would become. It's still a new medium. It's extremely expensive, you know, to have your own camera, to set up your own darkroom.
Rosso fotografierte seine Skulpturen, um auf den Fotos ihre Wirkung studieren und die Skulpturen anschließend weiterentwickeln zu können. Medardo Rosso gilt heute als Artists Artist, als Künstler, der andere Kunstschaffende inspiriert. Die Ausstellung honoriert dies, indem sie Werke, Skulpturen, Fotos, Zeichnungen Rossos im Dialog mit Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern wie Alberto Giacometti und Francis Bacon, Louise Bourgeois und Pamela Rosenkranz zeigt. Es geht dabei nicht darum, Kunst zu zeigen, die so ähnlich aussieht wie die von Medardo Rosso. Es ist ein Dialog, der zeigt, wie modern Rosso in seinem Denken war.
But I think when you show him today and you want people to understand what is truly contemporary, modern and contemporary and innovative about his work, the best way to show it is to do what Rosso did in his lifetime, which is to show him alongside others.
Medardo Rosso liebte es, seine Arbeiten gemeinsam mit denen anderer Kunstschaffender zu Ensembles zu arrangieren. Die Ausstellung im Kunstmuseum Basel, die würde ihm wahrscheinlich gut gefallen.
Zu sehen ist die Ausstellung Medardo Rosso, die Erfindung der modernen Skulptur, bis Mitte August im Kunstmuseum Basel. Oscar Peterson mit Frank Sinatra im Ohr. How About You von seinem Hommage-Album an Frank Sinatra. Und bis zu den Kulturnachrichten um 5:30 jetzt noch ein Blues-Gitarrist. Kelly Joe Phelps ist das.
When you hear singing my old lonesome song. The time been around, yeah, way too long. Yeah, the time been around. The time been around, oh, way too long, way too long, way too long. Will I ever get off on this killing floor? Let it go down. Yeah, Lord, I'll never go down on this roller, in this room.
Das war der Hard Time Killing Floor Blues. Mit Kelly Jo Phelps ist es 5:30 geworden.
Kulturnachrichten.
Bei mir ist Raphael Zinder. Wir haben bereits gemeldet, dass gegen Alexander Pereira, den früheren Intendanten des Opernhauses Zürich, wegen seiner Tätigkeit am Opernhaus von Florenz in Italien ein Gerichtsverfahren läuft, wegen Veruntreuung. Und nun ist der Antrag der Kläger bekannt.
Das italienische Kulturministerium und die Stiftung des Opernhauses Teatro del Maggio Musicale Fiorentino fordern von Pereira Schadenersatz in Höhe von fast 10 Millionen Euro. Das berichtet die österreichische Zeitung Standard unter Berufung auf italienische Medien. Pereira leitete die Oper von Florenz von 2020 bis 2023.
Im Februar 23 trat Pereira ja in Florenz zurück, eben wegen dieser Vorwürfe.
Genau, ja. Die Staatsanwaltschaft Florenz wirft ihm unter anderem vor, er habe auf Kosten der Stiftung des Opernhauses private Ausgaben getätigt, die im Vertrag nicht enthalten gewesen seien. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Haftstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten. Mit einem Urteil im Prozess wird am 29. Mai gerechnet.
In Kulturkompakt haben wir über die Inszenierung des Stücks «Eichmann, wo die Nacht beginnt» an den Bühnen Bern berichtet. Die Philosophin Hannah Arendt wird dort von der Schauspielerin Lucia Kortikova gespielt und sie bekommt jetzt einen Preis.
Den Günter-Rühle-Preis der hessischen Stadt Bensheim. Allerdings für eine andere Leistung. Lucia Kortikova spielte auch in der Berner Inszenierung von Kim de Lorisons Blutbuch. Die Jury lobte ihr überragendes Spiel im Soloabend Blutbuch. Zitat: «Fragil und gleichzeitig kontrolliert, brillierte Kortikova mit einem virtuosen Spiel, mit Brüchen, mit purer Durchlässigkeit für eine Amplitude an Tönen und erzählerischem Sog.»
Dann noch zu einer neuen Erkenntnis eines deutschen Forschungsteams. Es hat herausgefunden, im alten Troja tranken auch die sogenannten einfachen Leute Wein.
Also nicht nur Angehörige der Oberschicht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Tübingen, Bonn und Jena haben nämlich antike Trinkgefäße chemisch untersucht und an diesen Bechern mehrere Säuren nachgewiesen, die erst entstehen, wenn Traubensaft zu Wein wird. Die untersuchten Becher und Tassen stammen aus den Funden von Heinrich Schliemann. Er hat ja in den 1870er Jahren die Stadt in Kleinasien entdeckt, deren Standort fast zwei Jahrtausende vergessen war.
Und wie wussten die Forscherinnen und Forscher, wer jetzt aus diesen Trinkgefäßen mit Weinresten getrunken hat?
Wegen des archäologischen Kontexts des Fundorts. Die Becher und Tassen lagen nämlich nicht nur in der Zitadelle, der Festung von Troja, sondern auch in den Außensiedlungen. Und dort lebte die Mehrheit der, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Trojaner.
Trinken durften also alle im alten Troja. Das sind die Kulturnachrichten hier im Studio 2 und jetzt ein Bob Marley-Cover. Simmer Down mit einem Landsmann von ihm, dem jamaikanischen Pianisten Monty Alexander. Eine schöne Mischung aus Jamaica und New Orleans. Simmer Down mit Monty Alexander am Klavier und an der Posaune De Feo Marsalis. Einer der sechs Söhne aus der Marsalis-Dynastie aus New Orleans. Vier von diesen sechs sind international bekannte Musiker geworden und ihr Vater, der Pianist Ellis Marsalis, ist Thema heute Abend in der Jazz Collection um 9 hier auf SRF 2 Kultur. Jetzt ein Bijou, so jedenfalls heißt dieses Stück vom Pianisten Aaron Parks. Parks am Klavier in dieser Band namens James Farm, am Saxophon war Joshua Redman. Es wurde Lukas Berfuss nicht in die Wiege gelegt, dass er heute als einer der wichtigsten Schweizer Schriftsteller gilt und sich regelmäßig positioniert zu gesellschaftlichen Fragen. In jungen Jahren lebte Lukas Berfuss eine Zeit lang auf der Straße. Im Rückblick auf diese Zeit sagt er in einem neuen Filmporträt:
Ich bin einfach aus der untersten Stufe, von der untersten Stufe von der Gesellschaft gewesen. Ganz viele von meinen Kumpels aus dieser Zeit haben es auch nicht überlebt. Meistens wegen der Droge oder wegen der Psychiatrie oder wegen der Kiste. Das nicht Normale ist, dass ich dann Schriftsteller geworden bin.
Umso wichtiger ist es ihm heute, Leuten eine Stimme zu geben, die sonst nicht öffentlich zu Wort kommen. Das neue Filmporträt über Lukas Berfuss läuft am Sonntagmittag um 12 auf SRF 1.
Thank you.
Blues aus Mali mit Boubacar Traoré. Manchmal sind es die kleinen, scheinbar selbstverständlichen Dinge, die einem zum großen Staunen über die Welt bringen, so wie im nächsten Song hier mit Stacey Kent.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a myself. What a wonderful cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
fast schon mit Andacht singt sie den Song, der bekannt wurde mit der rauen Stimme von Louis Armstrong, What a Wonderful World. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, heißt es, aber auf 3 Klavieren gleichzeitig spielen, das geht offenbar. Das macht der Pianist Leszek Moszczer auf dem neuen Album mit seinem Trio. Und er wagt dabei ein tonales Experiment, denn diese 3 Flügel, die sind unterschiedlich gestimmt. Nur ein bisschen zwar, aber man hört es eben doch. Eine Irritation der Hörgewohnheiten, weil plötzlich viel mehr hörbar wird, als eben 12 Halbtöne innerhalb einer Oktave. Ein kleines Hörabenteuer. Neue Musik vom Pianisten Leszek Moszczer, kürzlich erschienen auf dem Album Bimo zum 20-jährigen Bestehen des Trios. Sie sind beim Studio 2 auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 18 Uhr mit Marco Koller. Guten Abend. Die aktuelle Lage im Erdbebengebiet in Südostasien und die Welthandelsorganisation, die kein Geld aus den USA mehr bekommt. Das sind 2 der Themen. Das Wetter morgen im Norden meist grau und nass, im Süden zeitweise sonnig. Beim heftigen Erdbeben in Südostasien sind weit über 100 Menschen ums Leben gekommen. Weitere werden vermisst und die Lage ist unübersichtlich. Das Beben der Stärke 7,7 hat vor allem Myanmar und Thailand erschüttert. Livia Schmid.
Über 140 Todesopfer und mehr als 730 Verletzte habe es in Myanmar gegeben. Das sagt die Militärregierung. Und sie rechnet mit weiter steigenden Opferzahlen. Zuvor hatte die Militärregierung den Notstand in mehreren Gebieten ausgerufen und bat um internationale Hilfe. Wie groß die Schäden im Bürgerkriegsland sind, ist noch nicht klar. Das Rote Kreuz schreibt, Gebäude und öffentliche Infrastruktur seien beschädigt worden, also Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude. Außerdem bestehe die Sorge, dass die großen Staudämme im Land einstürzen könnten. Auch betroffen von den starken Beben ist Thailand. In der Hauptstadt Bangkok sind laut Medienberichten mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Dort ist etwa ein Hochhaus eingestürzt, das sich noch im Bau befand. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach mehr als 80 vermissten Personen. Das Erdbeben war nicht nur in Myanmar und Thailand zu spüren, auch in Teilen Indiens, Chinas und Vietnams. Berichte über Todesopfer gibt es aus diesen Regionen keine.
Die Glückskette hat eine Sammelaktion gestartet für die vom Erdbeben betroffene Region. Hilfe sei dringend nötig, sagt Judith Schuller von der Glückskette.
In einer ersten Phase